das, ja? 7, Vers 3. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Stammbaum und hat weder Anfang noch Ende der, also Anfang der Tage noch Ende des Lebens. So gleicht er dem Sohn Gottes und bleibt Priester in Ewigkeit. Ja, wie verstehen wir einen solchen Vers? Das ist Kapitel 7, Vers 3. 7, Vers 3, das ist die... Ja, im jüdischen Denken war es so, dass jeder nicht nur seinen Vater, seinen Großvater kannte, das ist so bei uns so ungefähr die Grenze, ja, es sei denn, wir haben jemanden, der so gerne Ahnen forscht. Aber also ich habe selbst meinen Großvater väterlicherseits nie kennengelernt. Und aber da endet es bei uns. Während Juden genau wussten, die konnten ihren Stammbaum zurückverfolgen. Man sagt von Japanern, die machen das anscheinend auch. Die wissen ganz genau, das geht also in Generationen und Generationen, kennen die ihre Vorfahren. Die leben viel mehr in dieser Verbindung. Und für einen, für irgendjemand in der, warum haben wir diese riesig langen Geschlechtsregister im Alten Testament? Es war wichtig zu wissen, wo man herkam. Die, unter dem Esra, nach der Rückführung, da waren gewisse Priester, die haben ihre Geschlechtsregister nicht mehr auffinden können. Die konnten nicht mehr beweisen, stamme ich wirklich von Levi ab? Dann waren sie nicht mehr fähig, den Priesterdienst zu tun, bis eine besondere, jemand mit einer besonderen Unterscheidung auftrat, der sagen konnte, jawohl, das stimmt. Die sagen die Wahrheit, die sind tatsächlich Priester. Das war also ganz, ganz wichtig. Und hier haben wir einen Mann, der wirklich ein Rätsel aufgibt im Alten Testament. Man liest ja in der Bibel nur sehr wenige Verse über Melchisedek. Aber es hat sich in der, besonders in der nachexilischen Zeit, eine ganze, ich will nicht sagen Theologie, aber eine ganze Lehre um diesen Melchisedek herumgerankt. Der ist eine ganz, ganz wichtige Person geworden, besonders bei dieser Qumran-Gruppe, den Essenern. Und sie haben in diesem Melchisedek einen ganz, ganz wichtigen Mann gesehen, obwohl wir relativ wenig Information von der Bibel her haben. Und von der Bibel her wissen wir nicht, wer war sein Vater? Wann ist er geboren? Wie lange hat er gelebt? Wann ist er gestorben? Wir haben nur ganz, ganz kurze, prägnante Aussagen im Alten Testament. Wir wissen, dass er dem Abraham begegnet ist, was wir auch hier finden, dass Abraham ihn so hoch eingeordnet hat, dass er ihm den Zehnten gegeben hat und damit gesagt hat, er steht über ihm, denn und der Melchisedek hat ihn gesegnet, das heißt, immer der Höhere segnet den Niedereren. Also das Ganze kommt da rein. Und diese Aussagen, ohne Vater, ohne Mutter, natürlich hat der Melchisedek einen Vater und eine Mutter gehabt, gar keine Frage. Nur die kennen wir nicht. Und weil wir sie nicht kennen und nicht namentlich nennen können, heißt es ohne Vater und Mutter. Weil wir nicht wissen, wann er geboren war, ist er ohne Anfang. Und weil wir auch nicht wissen, wo er begraben ist, ist er ohne Ende. Also es ist eine Bildersprache im Sinne von, wir haben keine Information ihn. Und in diesem, dass wir keine Information über ihn haben, wird er verglichen dem Sohn Gottes. Also im Sinne, der ja ohne Anfang und ohne Ende war. Also ohne Anfang der Tage und ohne Ende des Lebens ist. Das ist also in dem Vergleich gesprochen. Obwohl es eindeutig war, Melchisedek war ein Mann, der hat gelebt und ist gestorben. Aber wir wissen nicht, wann und wie die Umstände. Und von dem her gesehen, ist das so hineingenommen werden. Ich weiß nicht, ob das eine befriedigende Antwort ist, aber so muss man das, den Vers verstehen. Gut, ja, sind da noch sonst welche Fragen? Ich will also nicht irgendjemand sagen, hier, eben ist die Zeit um, wenn da noch Fragen da sind. Wenn keine da sind, weil wir eben nicht nur einen Text, sondern mehrere Texte haben, wollen wir doch beginnen jetzt. Sollten wir dann hier anschalten oder nicht? Ist schon. Läuft schon. Ach so, Entschuldigung. Ich dachte, es wäre noch nicht am Laufen. Jawohl. Also, bevor wir doch beginnen, lasst uns noch zusammen beten. Herr Jesus Christus, Menschen, die ungleich viel mehr Einsicht hatten und weiser und klüger sind als ich oder als die meisten von uns hier, haben sich über diesen Aussagen, die wir heute Abend betrachten wollen, den Kopf zerbrochen und sind nicht zu einem einheitlichen Resultat gekommen. Und trotzdem glauben wir, Herr Jesus, dass dein Geist heute wirkt, dass er uns Überzeugungen ins Herz gibt, nicht nur eine Meinung, sondern eine tiefe Überzeugung von dem, was dein Wort sagt und was die Wahrheit ist. Und dazu bitten wir dich, dass du uns hilfst in dem, was wir sagen, was wir aus deinem Wort her erkennen, annehmen, einsortieren oder einordnen, dass du dazu Gnade gibst. Und darum wollen wir dich bitten und dir auch dafür danken. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich denke, es ist gut, wenn wir diese Textabschnitte einmal zusammen lesen, dann einige einleitende Worte dazu sagen und dann so durchgehen und Stück für Stück sie auflisten. Wir beginnen mit Kapitel 5, Vers 11 und lesen durch bis Kapitel 6, Vers 12. Und da ist das Komma an der falschen Stelle. Ja, obwohl da schon etwas Korrektur gebracht worden ist, setzt das Komma einen vor. Darüber hätten wir noch viel zu sagen, aber es ist schwer, weil ihr so harthörig geworden seid. Und ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, hattet es wieder nötig, dass man euch die Anfangsgründe der göttlichen Worte lehre und dass man euch Milch gebe und nicht feste Speise. Denn wem man noch Milch geben muss, der ist unerfahren in dem Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein kleines Kind. Feste Speise aber ist für den Vollkommenen, die durch den Gebrauch geübte Sinne haben und Gutes und Böses unterscheiden können. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Denn es ist unmöglich, die einmal erleuchtet worden sind und die geschmeckt haben, die himmlische Gabe, und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt, und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, da sie für sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigen und zum Spott machen. Denn die Erde, die den Regen trinkt, der oft auf sie fällt, und nützliche Frucht trägt denen, die sie bebauen, empfängt Segen von Gott. Wenn sie aber Dornen und Disteln trägt, bringt sie keinen Nutzen und ist dem Fluch nahe, dass man sie zuletzt abbrennt. Obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, sind wir doch überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergesse euer Werk und die Liebe, die ihr seinem Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir wünschen aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende. Wir schlagen Kapitel 10 auf. Das kommt auch dazu noch. Also Vers 12, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch den Glauben und Geduld die Verheißungen ererben. Genau, dankeschön. Jawohl. Ich hatte gedacht, ich wäre bei 12 schon angekommen, war aber noch nicht. Danke. Kapitel 10, 26 bis 31. Es etwas abzurunden und den Gegenpol zu geben, lasst uns lesen von Vers 19. Von Vers 19 bis 31. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als den neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von einem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir hinfort kein anderes Opfer mehr für die Sünden, sondern nichts als ein schreckliches Warten auf das Gericht und das gierige Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz Mose bricht, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält, durch das er doch geheiligt wurde und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Schrecklich ist's, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und dann Kapitel 12, Vers 16 und 17. Ich denke auch, um es komplett zu machen, sollten wir von Vers 12 anfangen zu lesen. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen, damit nicht jemand strauchle wie ein Lahmer oder vielmehr, sondern vielmehr gesund werde. Jagt dem Frieden nach mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder ein Gottloser, wie Esau, der um der einen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Wer diese Verse liest, der weiß, das ist keine leichte Speise. Wenn ich meine Bremer Freunde reden höre, dann würden die sagen, das ist ein starker Tobak. Das ist etwas, was sehr, sehr streng und stark ist. Wie gehen wir damit um? Ich denke, ich habe ein Zitat gelesen, ich will das mal, also einen Teil davon lesen, und es stammt von Martin Luther. Und als Luther diesen Hebräerbrief eben kommentiert hat, hat er gesagt, der Brief sei eine feine Epistel, die vom Priesteramt Christi meisterlich rede, aber sie habe einen harten Knoten. Und das ist eine Untertreibung, ja? Dass sie am 6. und 10. Kapitel stracks verneint und versagt die Buße den Sündern nach der Taufe, welches scheint wieder alle Evangelia und Epistel St. Pauli zu sein. Und wir müssen sagen hier, und wir sagen das mit allem Respekt, hier hat der große Reformator den Schreiber des Hebräerbriefes missverstanden. Wir kommen darauf. Hier ist nämlich nicht von der Umkehr des bußfertigen Sünders die Rede. Weder die Umkehr, die erste Umkehr, die jemand sucht, wenn er bußfertig ist und will zu Gott kommen, dass sie ihm aus irgendeinem Grund verneint wird, oder das abermalige Kommen und der abermalige Ruf, der ja immer wieder auch den Christen zur Buße führt. Es wäre keine Notwendigkeit zur Buße da, wenn wir nicht gesündigt hätten. Und was das jetzt beinhaltet, das Ganze, darauf werden wir noch eingehen. Darum geht es nicht. Die Stelle, die ihm wahrscheinlich die größte Mühe gemacht hat, und das kommt ja in seiner Übersetzung auch zum Ausdruck, ist die Stelle, die wir zuletzt gelesen haben, im 12. Kapitel. Wenn es da heißt, er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Ich meine, das ist schon ein starkes Stück. Wenn jemand wirklich mit Tränen Buße sucht, würde Gott jemandem diese Buße versagen? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das auszulegen bzw. zu erklären. Und die einfachste ist, immer die Frage zu stellen, was sagt denn die Schrift? Und in diesem Falle, hier wird ein Wort gebraucht, also hier wird eine Aussage gemacht über etwas, was in der Schrift steht, nämlich im Alten Testament. Und das sollten wir vielleicht, bevor wir irgendwie weitergehen, um diese Stelle mal dann auch liegen lassen zu können, ins Alte Testament hineinschauen. Und zwar in das erste Buch Mose. Erste Buch Mose 25 und erste Buch Mose 27, Kapitel 27. Altes Testament, erste Mose. Am Ende des Kapitels 29 bis 34, da heißt es, und Jakob kochte ein Gericht, da kam Esau vom Feld und war müde und sprach zu Jakob, lass mich essen, das rote Gericht, denn ich bin müde. Daher heißt der Edom, rot, ja, der rote. Und Jakob sprach, nicht so schnell, verkauf mir heute deine Erstgeburt. Esau antwortete, siehe, ich muss doch sterben. Was soll mir die Erstgeburt? Tschö, pfui, lass gehen. Jakob sprach, so schwöre mir zuvor, und er schwor ihm. Und so verkaufte Jakob, und verkaufte Jakob seine Erstgeburt. Da gab ihm Jakob Brot und das Linsengericht. Wir vergessen das, den Namen nie, denn jeden Abend, wenn wir nach Hause kommen, fahren wir nach Linsengericht. Da wohnen wir. Und das Linsengericht, und er aß und trank und stand auf und ging davon. Und dann ein wichtiger Satz. Und so verachtete Esau seine Erstgeburt. Es war ihm nicht mehr als ein Topf mit Essen. Zwei Kapitel weiter. Wir kennen die Geschichte. Jakob wurde alt. Er wollte seine Söhne segnen. Und Sie wissen, was geschah. Jakob beriet sich mit seiner Mutter. Er wusste, der Vater wäre ja da nicht mit einverstanden, wie man das macht. Und die hatten gute Ratschläge, wie man das machen könnte. Und er überlistete den Vater in einer Art und Weise, dass der Vater ihn gesegnet hat. Obwohl er vorher gesagt hat zu seinem Sohn, Sohn, ich will dich segnen, geh mal hin, schieß mal ein schönes Reh oder was weiß ich, eine Gazelle und bring mir was zu essen. Du weißt, was mir gut schmeckt, dann werde ich dich segnen. Und das ist alles geschehen und jetzt kommt Esau mit seinem Wildbret, hat es bereitet, so wie der Vater es will. Und er kommt zum Vater hinein. Wir fangen an, Vers 32. Da antwortete Isaak, sein Vater, also nach wie der Esau reinkam, wer bist du? Er sprach, ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Da entsetzte sich Isaak über die Maßen und sprach, wer? Wo bist du denn? Wo ist er denn? Wo ist denn der Jäger, der mir gebracht hat? Und ich habe von allem gegessen, ehe du kamst, und habe ihn gesegnet. Er wird auch gesegnet bleiben. Als Esau diese Worte seines Vaters hörte, schrie er laut und wurde über die Maßen betrübt und sprach zu seinem Vater, segne mich auch, mein Vater. Er sprach, dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen weggenommen. Da sprach er, er heißt mit Recht Jakob, der Betrüger, der Hinterlistige. Denn er hat mich nun zweimal überlistet. Meine Erstgeburt hat er weggenommen. Und siehe, nun nimmt er auch meinen Segen. Und er sprach, hast du denn mir denn keinen Segen vorbehalten? Isaak antwortete und sprach zu ihm, ich habe ihn zum Herrn über dich gesetzt. Und alle deine Brüder habe ich ihm zu Knechten gemacht. Mit Korn und Wein habe ich ihn versehen. Was soll ich nun mit dir noch tun, mein Sohn? Esau sprach zu seinem Vater, hast du denn nur einen Segen, mein Vater? Segne mich auch, mein Vater. Und er erhob seine Stimme und weinte. Warum hat Esau geweint? Weil er eine Herzensveränderung erfahren hatte? Weil er Buße getan hat? Nee. Warum hat er geweint? Er hat einen Segen verloren gehabt. Und das hat ihn so maßlos geärgert, dass er an zu schreien fing. Und als er merkte, es fruchtet nichts, hat er geheult. Vielleicht könnte er ja seinen Vater noch umstimmen darin. Da antwortete Isaak sein Vater und sprach, siehe, du wirst wohnen ohne Fettigkeit der Erde, ohne Tau des Himmels von oben her. Von deinem Schwerte wirst du dich nähren und deinem Bruder sollst du dienen. Es wird aber geschehen, dass du einmal das Joch von deinem Halse reißen wirst. Das ist der Segen, den er bekommen hat. Und Esau war Jakob gram um des Segens willen. Und dann am Ende des 41. Vers sagte er, es wird die Zeit bald kommen, dass man um meinen Vater Leid tragen muss. Dann will ich meinen Bruder umbringen. Also wenn mir das jemand sagt, das ist Buße, dann hat er die Schrift falsch verstanden. Und wenn wir jetzt zurückgehen in den Hebräervers, in die Hebräerverse im 12. Kapitel, und ich habe mir sagen lassen, dass man das ohne Verdrehung der Worte und ohne dass man etwas hineinlegt, auch so lesen könnte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde und fand keinen Raum zur Buße, obwohl er ihn mit Tränen suchte. Und ich glaube, dass nur das reine Lesen, ohne jetzt weiter dazu studiert zu haben, kann man sagen, der Esau hat keine Herzensveränderung erlebt. Der hat lediglich Leid getragen, weil er nicht gekriegt hat, was er gehofft hat zu kriegen. Und ihm hat der Segen Leid getan, deswegen hat er geweint. Und hat den Segen gesucht, aber nicht die Buße. Es gibt noch eine andere Auslegung, die auch zulässig wäre. Und da geht man von dem Wort Buße aus, die ja Sinnesänderung meint. Metanoia. Und dass man meint, es gibt also namhafte Ausleger, die nun wirklich die Worte recht verstehen und die sehen es so, dass er sagte, und hernach, als er den Segen verworfen hat, fand er keinen Raum zur Buße, fand er keine Möglichkeit der Sinnesänderung, aber nicht bei sich selbst, sondern er wollte Sinnesänderung bei seinem Vater bewirken. Er konnte den Sinn von seinem Vater nicht ändern, weil der Vater war gebunden, der hat den Segen, den er gegeben hat, hat er gegeben. Das ist auch noch eine Möglichkeit, die man sehen kann. Er suchte, seinem Vater den Sinn zu ändern, aber er konnte es nicht machen. Obwohl er es mit Tränen versucht hat. Er hat seinen Vater mit Tränen bekniet und versucht, ihn zu einer Sinnesänderung zu bringen. Aber er hat es nicht geschafft. Das wäre also noch eine zweite Möglichkeit der Auslegung. Obwohl die andere mir einleuchtender ist, dass er den Segen gesucht hat und wie er den Segen nicht finden konnte, hat er fürchtlich geheult. Aber das hat keine Herzen. Also hat, meine ich, dieser Teil hat nicht etwas mit Buße tun wollen und nicht können. Weil viele sagen, ja, Gott kann also jemanden, der wirklich bußfertig ist, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, dann kann er keine Buße, dann erlaubt Gott ihm nicht mehr Buße zu tun. Ich denke, das können wir aufgrund dieser Verse nicht sagen. Also das lassen wir das mal so stehen und ich hoffe, dass das eine zufriedenstellende Antwort ist. Die anderen zwei sind nicht so leicht. Also, es wird hier in Kapitel 6 und in Kapitel 12, das Wort Abfall ist natürlich ein etwas verfängliches Wort, das deutsche Wort, weil es redet von einem Fall. Und wie lange dauert normalerweise ein Fall? Das hatte bei mir im Herbst am 13. Oktober ungefähr weniger als eine Sekunde gedauert. Da war ich von 3 Meter auf 0 runtergekommen und hat mir zweimal den Arm gebrochen. Das war ein Fall, ja. Und deswegen, wenn wir von Abfall, dann meint man oft, da fällt einer in Sünde, ja, oder da ist ein Fall, dass das eine Sache ist, eben bist du dabei, im nächsten Moment bist du weg vom Fenster. Und das entspricht nicht dem Wort. Dieser Abfall, von dem hier die Rede ist, das ist ein langer Prozess. Das ist nicht heute dabei, morgen weg. Das ist etwas, was ich hoffe, dass wenigstens die Abende dabei waren, das etwas abgespürt haben. Das geht mit einem sich entfernen, mit einem gleiten lassen, mit einem vorbeitreiben, über ein sich verhärten, sich verbittern, was immer für Gründe das haben. Das ist ein langer, langer Prozess, der immer weiterführt und man entfernt sich immer weiter und es wird immer schwerer. Es kommt dazu, dass das Wort Gottes nur noch, wenn es überhaupt uns noch erreicht, abprallt, dass wir ihm kein Vertrauen mehr entgegen, dass da gar kein Wunsch oder gar kein Verlangen da ist, wieder zurückzukommen. Das ist, wovon hier die Bibel redet. Es ist nicht etwas, wo jemand eine schwere Sünde begeht und dann fällt. Das ist nicht das, was dieses Wort aussagen will. Es gibt in der Bibel ja eine ganze Reihe Aussagen. Das eine wollte ich sagen, man kommt diesem Wort oder diesen Bibelstellen nicht dogmatisch bei. Im Sinne von, dass wir, wenn wir sagen, also was lehrt die Bibel über das Heilen, dann listen wir das alles auf. Und was lehrt die Bibel über den Glauben, wir listen das alles auf, sammeln das zusammen. Und dann kommen wir auf eine Stelle und auf einmal können wir die nicht in das System einordnen. Das klappt, das passt da nicht rein.
Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen die Scofield-Bibel hat, ja? Die Scofield-Bibel ist eine Bibel, die ich sehr, sehr viel verwende. Ich habe sie in Deutsch verwendet und in Englisch habe ich sie zuerst kennengelernt. In Deutsch habe ich sie danach kennengelernt. Dann haben wir sie jahrelang, war das unsere Studienbibel, auch in Haiti in Französisch. Und ich brauche sie heute noch viel. Und viel habe ich daraus gelernt. Aber es ist interessant. In Kapitel 6 versucht er sich noch einmal etwas zu erklären. Ja? In Kapitel 12 verliert er kein Wort über all das. Keine einzige Angabe darüber.
Weil es passt nicht in sein Schema rein. Es geht nicht. Du kriegst das nicht unter. Es geht nicht. In 6 kannst du noch manches erklären und sagen, die waren ja vielleicht noch gar nicht ganz. Ja? Und so weiter. Aber Kapitel 12 ist unmöglich. Du kannst es nicht erklären. Und ich habe vor wenigen Wochen, weil ich ja eben diese Bibelarbeiten vorbereitet habe, Leute, die ich sehr, sehr schätze, kann sogar einen Namen vielleicht nennen, Bruder Weber von der Bibelschule Brahe, der eindeutig, ich meine, gar keine Frage, wo er steht. Er sagt, ich lehre Calvinismus, keine Frage. Aber ich habe gesagt, Bruder Weber, wie verstehst du das? Da sagt er, Johannes, ich lasse es stehen. Ich habe keine Erklärung dafür. Für besonders Kapitel 10. Kapitel 6 ist möglich noch, da kann man einiges erklären dran, aber Kapitel 10 ist nicht möglich. Da ist die Möglichkeit gegeben, dass eben solche, vor allen Dingen die Worte, die da verwendet werden, wir schauen uns das mal an, und ich sage nicht, Sie müssen das oder das glauben, gar nicht. Das eine, was ich jetzt, warum ich das einleitend gesagt habe, kommen wir dem dogmatisch nicht bei. Aber ein guter Freund von mir hat mir mal da sehr, sehr geholfen. Er hat gesagt, Johannes, denn wir haben mit dieser Frage monatelang in der Bibelschule gekämpft. Mit dem Bruder Weber haben wir gekämpft. weil wir einfach, wir kamen aus einem anderen Hintergrund. Wir kamen von einem anderen Extrem. Ich hatte in einer Gemeinde, in der wir waren, also das ging so weit, dass eine unbekannte, also nicht, das war nicht die Lehrmeinung, aber es hat mal ein Prediger gesagt, eine unbekannte Sünde schließt dich aus vom Himmel. Ja? Ich meine, das war das ganz, ganz andere Extrem. Ja? Und dann die Unverlierbarkeit des Heils, die Heilssicherheit und die Heilsgewissheit, ja, das war uns sehr, sehr fragwürdig. Ob das dann wirklich in der Bibel war. Und dann haben wir gearbeitet und gearbeitet. Und naja, auf jeden Fall. Deswegen erwarte ich auch nicht, dass jeder an 4 Abenden seine Meinung ändert oder was, egal, überhaupt nicht. Ja. Aber was mir geholfen hat, das war durch einen guten Freund. Der hat gesagt, Johannes, es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von den Aussagen, wir haben sie gestern Abend schon angeschnitten, die kommen uns vor wie ein Paradox. Das scheint ein Widerspruch zu sein in sich. Das kriegst du nicht. Du kannst eine Seite betrachten und die ist wahr. Und dann kannst du die andere Seite betrachten und die ist auch wahr. Aber wenn du sagst, wenn das wahr ist und das wahr ist, wie passen die zwei zusammen? Kardinalbeispiel. Kündlich groß ist das gottselige Geheimnis. Wer weiß, wie es weitergeht? Gott geoffenbart im Fleisch. Der eine oder andere entsinnt sich vielleicht noch an die Predigt am zweiten Weihnachtstag. Diese unmögliche, Laubvogel hat sie gebracht, ja? Das war der zweite Weihnachtstag, oder? Oder was erste Weihnachtstag? Ich weiß nicht, in den Weihnachtstag. Dieser Skandalon, gegen, wie kann Gott und Mensch eins sein? Eine völlige Unmöglichkeit. Entweder ist Gott Gott oder er ist Mensch. Aber, und dann hat man ja versucht, und alle die Irrlehren, bis zu unseren guten Jehovas Zeugen, bis in die heutige Zeit hinein, sind entstanden aus dem falschen Verständnis von Gott und von Jesus Christus. Dass man sagt, er ist göttlicher Mensch oder er ist menschlicher Gott. Und er hat ja gar keinen richtigen Leib gehabt und so weiter. Und all dieses, was da reinkommt. Und die Bibel lehrt, es gibt diese zwei Extreme. Er ist Gott und er ist Mensch. Er ist nicht 50% Gott und 50% Mensch und daraus ergeben sich 100%, sondern er ist 100% und 100% und daraus ergeben sich nicht 200%, sondern nur 100%. Jetzt lösen Sie das mal. Das kann man nicht lösen, das ist unmöglich. Aber die Aussage der Bibel steht da. Er ist ganz Gott und immer Gott gewesen und immer Gott geblieben. Und er ist ganz Mensch geworden und bleibt auch ganz Mensch und ist eine Person. Wie das zustande kommt, das geht nicht. Aber ihr Lieben, nimm keine von diesen Wahrheiten und versucht daran, Abstriche zu machen und sie zu verkürzen. Man kommt zu einer Irrlehre. Man kann auch nicht nur das eine betonen und das andere weglassen. Das machen auch viele ja der modernen Theologen heutzutage, wo Jesus dann nur noch der gute Lehrer wird. Ja? Das Göttliche, das lassen wir mal, das brauchen wir nicht. Du kommst zu einer Irrlehre. Was ich gestern Abend angeschnitten hatte. Auf der einen Seite Furcht und Zittern, auf der anderen Seite, er macht alles wollen und vollbringen. Das sind auch so zwei Aussagen. Wir sind Kinder Gottes, mit allem beschenkt, Erben, Miterben Christi auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind wir nicht nur Knechte, sondern wir sind Sklaven Gottes. Beides ist im Christsein enthalten. Ja, sind wir nur das eine oder sind wir das andere? Und ich sage euch, wenn man nur das eine betont, nur alles, was wir in Christus haben und den Reichtum und so weiter, kommt man zu ganz eigenartigen theologischen Strömungen. Da gibt es die Health and Wealth Gospel. Wir sind alles Königskinder, ja. Wir sind alle reich und wir können alle gesund sein, ja. Wenn wir auf der anderen Seite nur das Knechtsein betonen, dann kommt es zu einem sklavischen Dienen, eines Ängstlichen. Da ist der böse Gott mit dem großen Knüppel hinter mir her, ja. Nein, wir brauchen beides. Und wir müssen beides nebeneinander stehen lassen. Noch eins, was noch viel, viel schwieriger ist, und das ist die Frage der Vorherbestimmung, der Prädestination, der Erwählung vor Grundlegung der Welt und dann der Eigenverantwortung, das Heil anzunehmen. Auf der einen Seite ist es klar, jeden, den Gott erwählt hat, der wird errettet. Ja, warum? Warum bin ich überhaupt Missionar geworden? Wenn er doch alle die Heilsianer, denen ich da predige da drüben und die zum Glauben gekommen sind, die hat er ja sowieso schon vor Grundlegung der Welt. Warum bin ich überhaupt hingegangen? Wer das auf die Reihe bringen will, indem er die zwei Dinge miteinander vermischt, ihr Lieben, wir kommen zu keinem Resultat. Sondern wir müssen diese zwei Aussagen, und Dr. Rohrbach hat das Wort, ich weiß nicht, ob es mit ihm, ob er das zuerst verwendet hat, aber dieses Komplementäre, ja, es ist nicht widersprüchlich, sondern aus diesen zwei Extremen oder aus diesen zwei Positionen heraus ergibt sich, aus der Spannung dieser zwei Positionen heraus, ergibt sich die volle biblische Wahrheit. Aus diesen zwei Polen, aus diesen zwei polaren Gegensätzen. Die sind nicht diametral getrennt, sondern die gehören zusammen. Aber wir können sie in unserem Verstand nicht zusammen auf die Reihe bringen. Es ist eine Geheimnis, das offenbart wurde, aber trotzdem noch in seinem Erfassen ein Geheimnis bleibt. Ich hoffe, ich strapaziere Sie nicht zu sehr am Samstagabend. Sonst denken Sie doch, Sie wären lieber gegangen, verstehen Sie Spaß, ja?
Es gibt doch auch im Neuen Testament einen der Briefe eine Errettung der Seele, aber so wie durchs Feuer.
Ja, viel.
Kann man das damit in Verbindung bringen?
Das, ich meine, es gibt viele, viele Erklärungen, die es dazu gibt. Zum Beispiel die ganzen Stellen aus dem ersten Korintherbrief auf dem Bauen, auf dem Fundament, und dann kann man gut darauf bauen oder schlecht darauf bauen. Aber solange jemand aufs Fundament baut, bleibt er bestehen, wenn auch das, was auf dem Fundament steht, verbrennt. Ja, aber dazu muss er auf dem Fundament sein. Ob er jetzt Holz, Heu, Stoppel, sagt er, glaube ich, der Apostel Paulus, oder Gold, Silber und edle Steine und so weiter baut. Ich meine, und das Feuer wird es dann bewähren. Ich meine, da kann man manche Parallelen vielleicht im Kapitel 6 noch hier sehen. Ja. Was ich nur sagen wollte, dass uns einmal, mir war das eine große Hilfe. Ob es Ihnen eine Hilfe ist, weiß ich nicht. Vielleicht kümmern Sie diese theologischen Fragen überhaupt nicht. Aber man kommt ja auch mit Menschen in Verbindung, die einem das eine oder das andere absprechen wollen. Und ich möchte eins sagen, es ist für mich gar keine Frage. Die Bibel lehrt Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Aber die Bibel lehrt auch das, was im Hebräerbrief steht. Das wollen wir uns jetzt gleich nochmal anschauen. Hier geht es, wie gesagt, nicht um die bange Frage, kann ein Gläubiger verloren gehen, sondern kann man das einzige Opfer für Sünde verwerfen, und wenn ja, was geschieht dann? Das, hier um die Frage geht es. Und kurz noch einmal in 11 bis 14, da sagt er, da setzt sich dieser Prozess fort. Er sagt hier, ihr seid harthörig geworden. Ihr hört am Wort vorbei oder das Wort dringt überhaupt nicht mehr in euch ein. Ihr seid noch nicht beschnitten an euren Herzen und Ohren. Apostelgeschichte 7, Vers 51, wo Stephanus predigt. Ihr seid harthörig, ihr habt Herzen, die unbeschnitten sind, also im biblischen Sinne, die nicht unter die Kontrolle Gottes gebracht worden sind. Und Jesaja 50, ich weiß nicht, ob ich das aufgeführt habe, nein, habe ich nicht aufgeführt, aber Jesaja 50, Vers 4 heißt es, öffne mir die Ohren, dass ich höre, wie ein Jünger hört. Das ist unsere Bitte. Wir wollen nicht harthörig sein, sondern wir wollen uns von Gott die Ohren öffnen lassen, dass wir hören, wie ein Jünger hören kann. Dann redet er hier von einer natürlichen Kindheit, auch einer anormalen Kindheit. Und das ist im Geistlichen wie im Natürlichen der Fall. Nicht wahr, wenn da so ein kleines Baby da ist und zur Freude seiner Mutter macht es zum ersten Mal. Eieiei, was freut sich jeder. Was ist das für ein intelligentes kleines Baby, ja? Jetzt stellen Sie sich aber vor, 10 Jahre später sitzt dieselbe Person immer noch im Stuhl und macht. Dann ist das kein Grund zur Freude mehr. Dann ist das ein Grund ganz, ganz großer Besorgnis, weil er eine Entwicklung eingesetzt hat, die nicht gut ist. Und von dem her gesehen, müssen wir da auch aufpassen. Nicht nur aufpassen, es gibt eine unnatürliche geistliche Kindheit, dass wir Babys bleiben. Der Apostel Paulus sagt es ja auch an anderer Stelle. Es wäre euch nützlich, wenn ihr schon ganz andere Dinge zu euch, ich kann sie, und hier der Schreiber sagt ja auch, ich kann sie euch noch nicht bringen. Ihr habt noch nicht gelernt zu unterscheiden. Dieses Unterscheidungsvermögen, es gibt natürlich die Geisterunterscheidung, die Gabe, dass Leute wirklich, das eine göttliche Gabe, aber wovon er hier redet, das ist das ganz normale Unterscheidungsvermögen. In einer gegebenen Situation, in der ich stehe, weiß ich, was richtig und falsch ist. Das weiß ich nicht aus intuitivem Denken heraus oder aus von einem Geistesblitz, der mir in dem Moment gegeben wird, sondern das weiß ich, weil ich geübte Sinne habe, sagt er hier. Nicht? Die durch den Gebrauch geübte Sinne haben, Gutes und Böses zu unterscheiden. Die wissen, was im Wort steht und was das Wort sagt. Und aufgrund meiner Überzeugung vom Wort, nicht meiner Meinung her. Ich sage immer, Christen sollen keine Meinung haben. Christen sollen Überzeugungen haben. Überzeugungen, die basieren auf dem Wort Gottes. Und dann kann ich sagen, ja, das mache ich, oder nein, das tue ich nicht. Hier setze ich mich ein. Hier, das hat für mich keine Priorität. Dann in Kapitel 6, in den ersten drei Versen, da haben wir so etwas Ähnliches. Ja, man könnte sagen, wie einen Art urchristlichen Taufkatechismus oder Taufunterricht, könnte man sagen vielleicht. Das sind drei Sätze von jeweils immer zwei Aussagen. Da heißt es, die Anfangslehren über Christus sind welche? Einmal Umkehr von toten Werken, Glauben an Gott, Lehre vom Taufen. Und das ist interessant, dass dort eben die Mehrzahl ist, steht. Das hat manche meinen, vielleicht hätte er erinnert an die alttestamentlichen Waschungen. Eventuell, wir hatten gesagt, auch von den Essenern, die ja dieses ganz ausgefeilte Reinigungssystem hatten, davon. Aber ich denke vielmehr, es gibt ja ungefähr drei verschiedene Taufen im Neuen Testament, die in unserem Sinne Taufen sind. Das ist die Taufe Johannes des Täufers, der getauft hat zur Buße. Die Taufe, die sogar noch über 20 Jahre später, nachdem Christus selbst gestorben, wurde die immer noch praktiziert in einigen Gegenden. Der Apollos, vielleicht war er ja der Autor unseres Briefes, wir wissen es ja nicht. Der hat also, wie er in Korinth war, in den Anfang der 50er Jahre nach Christus, hat er immer noch nichts anderes gekannt als die Taufe des Johannes des Täufers. Es war also etwas, was nicht abgebrochen ist, sondern es war eine Taufe zur Buße, zur Sündenbekenntnis und Buße. Und dann war das die Taufe, die die Jünger Jesu tauften, während Jesus gelebt hat, haben die Jünger Jesu getauft. Und dann kam die, was wir heute sagen würden, die christliche Taufe, die nach der Bekehrung geschieht, im Apostelgeschichte 2, wo die Jünger, wo die Leute gläubig werden und sagen, was, ihr Männer, liebe Männer, was sollen wir tun? Und dann sagt er, tut Buße und bekehret euch und lasst euch taufen. Und also da haben wir schon mal wenigstens mal drei verschiedene Sorten von Taufen, die hier aufgezählt sind. Vom Hände auflegen, die Bibel kennt Handauflegung, obwohl sie zur Vorsicht darin mahnt. Handauflegung zur Segnung anderer, Handauflegung zur Identifikation mit anderen, zum Beispiel für die Einsetzung von Ältesten oder für die Aussendung von Missionaren wurden Hände aufgelegt. Es gab eine ganze Reihe von Gebräuchen. Bei Heilung wurden Menschen die Hände aufgelegt. Und dann Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das sind also alles Lehren, die denen, die zu Jesus Christus kommen wollten oder gekommen sind, die wurden diesen vorgelegt. Interessanter ist noch ein kleiner Zusatz hier, das wollte ich noch erwähnen. Der Schreiber spricht ja sehr, sehr oft mit wir, wenn wir das machen und wir und so weiter. Und jetzt ab Vers, und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Das ist Vers 3. Und dann ist es interessant, von 4 bis 6 oder eigentlich sogar von 4 bis 8 redet er nicht mehr in der Wir-Form, sondern er redet in der Die-Form. Diejenigen, welche? Diejenigen, die. Dagegen in Vers 9, schaut mal her, oder schaut da in den Text, sagt er hier, obwohl wir so reden. Also da könnte man auch sehen, dass er eine andere Gruppe im Sinn hat und sich da nicht mit selber einschließt. Ja? Nur das noch zu erwähnen. Und dann heißt es hier, also in 4 bis 8, das sind ja die Verse, die der harte Knoten sind, ja? Zusammen mit den Versen in Kapitel 10. Da heißt es dann, denn es ist unmöglich. Und was ist unmöglich? Da müssen wir dann heruntergehen bis in den Vers 6 nach dem Komma. Der Satz würde so heißen, denn es ist unmöglich, die wieder zu erneuern zur Buße, da sie selbst sich doch Gottes Sohn für zum Spott halten. Also das ist der Satz. Und dazwischen eingeschoben sind dann die Aussagen, die einmal erleuchtet worden sind und so weiter. Die Frage ist, oder und dann heißt es ja, und dann doch abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße. Wovon sind diese Menschen abgefallen? Und ich lasse das einfach mal so stehen. Sie waren A, erleuchtet. Was immer das bedeutet. Viele Ausleger sehen es als, sie haben die Taufe erlebt. Welches ist die himmlische Gabe? Das Wort Gottes, die Gnade, die Gnadengabe, die Erlösung. Sie haben Anteil bekommen am Heiligen Geist. Sie sind teilhaftig geworden des Heiligen Geistes. Was haben sie noch? Sie haben geschmeckt das gute Wort Gottes und sie haben geschmeckt die Kräfte der zukünftigen Welt. Ich weiß, dass manche Ausleger dahin gehen und sagen, ja, schmecken ist noch nicht schlucken. Ihr lieben Leute, das ist im Natürlichen zwar wahr, aber wenn wir das sagen müssten, was mich mal ins Nachdenken darüber gebracht hat, ist, dass wir im Kapitel 2 finden, dass Jesus, sehen wir durch, das ist Vers 9, Kapitel 2, Vers 9, mittlerer Teil, Jesus sehen wir durch Leiden des Todes gekrönt mit Preis und Ehre. Denn durch Gottes Gnade sollte er was tun? Für alle den Tod schmecken. Nur hat Jesus nur im Mund geschmeckt oder hat er ihn runtergeschluckt? Meine, das ist, da kommen wir in ein Philosophieren rein, was nicht mehr biblisch ist. Das Schmecken in diesem Fall, wenn die Bibel sagt, tu deinen Mund auf oder seht und schmecket wie gnädig der Herr ist, oder wie heißt es? Freundlich der Herr ist, das ist nicht nur ein Probieren und dann entscheide ich, ob ich will oder nicht. Das Schmecken hier ist, ich habe geschmeckt. Ja, er ist wirklich gestorben. Das ist nicht nur ein Scheintod gewesen, wie es uns einige Leute versuchen einzureden. Wenn wir noch die Stellen aus dem 10. Kapitel hinzunehmen, dann heißt es sogar, sie haben im Kapitel 10, können wir kurz mal reinschauen, das wäre dann Vers 26, da heißt es, nachdem sie die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben und dann noch in Vers 29, sie achten für unrein das Blut, durch das, oder er achtet für unrein das Blut, durch das er doch geheiligt wurde. Also wenn wir diese ganzen Aussagen zusammennehmen, erleuchtet, die Gabe geschmeckt, teilhaftig des Geistes, geschmeckt das Wort Gottes, geschmeckt die Kräfte der zukünftigen Welt, die Erkenntnis der Wahrheit empfangen und die Heiligung durch das Blut Jesu erlebt haben. Das ist der Stand, der hier beschrieben wird. Und ich denke, jeder muss für sich entscheiden, sind diese Leute gläubig gewesen oder waren sie nicht gläubig? Ich für mich habe meine Entscheidung getroffen. Der Schreiber des Hebräerbriefs schreibt seinen Empfängern, dass sie in Gefahr stehen, aus diesem Stand zu fallen oder sich herauszulösen. Und wie gesagt, kein Fallen, wups, und ich bin weg, sondern eine langsame Entfernung. Ja? Ja. Ja. Gut. Das wäre, die Bibel spricht oft von zwei Zeitaltern, von dem jetzigen und von dem kommenden. Das jetzige ist gezeichnet von, wenn wir die Offenbarung zum Beispiel gehen, von Krankheit, von Tod, von Tränen, von Vergänglichkeit, von Stückwerk, von all dem. Das Kommende ist das, was vollkommen sein wird, wo Freude sein wird, wo keine Schwachheit mehr da ist, sondern wo Kraft ist, was nicht mehr vergänglich sein wird, sondern es wird nicht mehr niedrig sein, es wird herrlich sein. Das sind also zwei Ebenen. Und wir leben heute noch nicht in der zukünftigen, wir leben in der heutigen, ja? Aber für den, der zu Christus gekommen ist, der kann Kräfte der zukünftigen Welt heute schon schmecken. Das Königreich oder das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist geistlich, hat bereits begonnen in uns. wir sehen noch nicht, oder wir sind zwar Gottes Kinder, aber wir sind noch nicht das, was wir einmal sein werden. Aber gewisse Kräfte, die eigentlich zu der zukünftigen oder zu der jenseitigen, wenn du so willst, Welt gehören, die werden schon operativ in unserem Leben. In der Schwachheit, auch in der Begrenztheit, immer noch Stückwerk. Aber wir dürfen erleben, dass es eine Kraft gibt, die uns zum Beispiel über die Sünde hinaushebt. Der Apostel Paulus sagt das so mit diesem Vers in Römer 8, Vers 1, 2, 3, sagt er, das Gesetz des Geistes des Lebens hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Diese zwei, könnte man sie sagen, das Gesetz der Sünde und des Todes ist das, was operiert in der jetzigen Zeit. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, der Leben macht, das wird eines Tages in der Vollkommenheit da sein. Und dieser Geist wirkt heute schon auf mich ein. Ich stelle das manchmal so dar. Ich liebe zu fliegen, ja. Macht mir sehr viel Spaß. Und ich bin immer wieder überwältigt, wenn man so einen Airbus, sagen wir mal, oder eine 747, glaube ich, eine Boeing, ja. Die wiegt 140 Tonnen, ja. Wenn die da steht, wiegt die 140 Tonnen. Und wir sind mit unseren Haitianern an Flughafen gefahren. Einige haben noch nie ein Flugzeug gesehen, also noch nie außer in der Luft ein Flugzeug gesehen. Oder nur so ganz kleine, die da irgendwo so rumschwirren. Und die haben gesagt, Bagaisa Kabole, das kann fliegen? Ich meine, da marschiert nicht ein Mannequin rein oder zwei, da sind 50 oder 100 reingegangen. Ja? Und dann das ganze Gepäck, was da reinging. Und dann sehen die, das ist ja aus Metall, ja. Das soll fliegen, das kannst du mir nicht weismachen, ja. Und trotzdem, es gibt das Gesetz der Aerodynamik, das operativ wird, wenn eine gewisse Geschwindigkeit erreicht wird und ein gewisser Luftstrom über den Körper hinweg geht. Wenn das richtig angelegt ist, dann gibt das den sogenannten Lift. Ich weiß nicht, was in Deutsch sagt, stimmt doch. Hub, ja, nicht? Den Auftrieb, der notwendig ist. Es ist ja nicht die Geschwindigkeit, die das Ding dann in die Luft schießt, sondern der Auftrieb, der entsteht durch die fließende Luft über den... Und dann auf einmal fliegt das, ja. Und dann fliegt das sogar hoch und über tausende von Kilometern. Gut, haben uns so daran gewöhnt, dass wir gar keinen Gedanken mehr dran verschwenden. Aber wenn ich da oben in dem Flugzeug sitze und mit all den anderen Passagieren zusammen und sage, gut, für mich existiert die Schwerkraft nicht mehr. Schwerkraft ist aufgehoben, aus. Da braucht man nur, entweder braucht man nur aussteigen oder man braucht nur die Motoren abschalten. Dann ist die volle Schwerkraft wieder da und das Ding geht runter wie ein Stein. Und ich denke, das ist ein gutes Bild für unser christliches Leben. Wir überwinden das Gesetz der Sünde und des Todes nie aus eigener Kraft, sondern weil da ein anderes Gesetz operativ ist, das Gesetz des Geistes des Lebens. Und solange wir im Geist wandeln, und da gibt es ja die ganzen Aussagen der Bibel, solange wir in Christus sind, aus dem neuen Leben herausleben, dann werden wir getragen und gehalten. Aber niemals, indem wir sagen, Gesetz der Sünde und des Todes erledigt für mich, ein für alle Mal, geheiligt, bis in alle Ewigkeit. Aus uns heraus nie. Aber in Christus, ja, ständig. Ist auch so ein Paradox, ganz genau. Volker?
Persönlich würde die Stellen in Kapitel 6 und 10 ein ganz klein bisschen unterscheiden.
Ja.
In Kapitel 6 ist klar, sie haben den Heiligen Geist empfangen, also würde ich ganz klar auch wiedergeboren sehen. Während in Kapitel 10, wenn ich jetzt das mal alleine betrachte, geht es um die Erkenntnis der Wahrheit. Ich denke, wenn jemand die Augen geöffnet werden für das Evangelium, hat er die Wahrheit erkannt.
Ob er sie angenommen hat, wirklich?
Und dann geht es um die Heiligung durch das Blut. Wenn jemand einen ungläubigen Ehepartner hat, wird er auch geheiligt, nicht gerettet.
Dass ein Heiligungsprozess da sein kann, der nicht unbedingt Errettung bedeutet.
Und dann sehe ich die zwei Kapitel, das ist ein bisschen anders von dem, zumindest von der Aussage.
Ja.
Ich sage, wir wollen niemandem heute Abend eine eine Sache überstülpen und sagen, das ist es, das musst du glauben. Wir wollen nur Wege aufzeigen, wie man diese Stellen annehmen und verstehen kann. Ja?
Und hinterher kommt der Petrus und sagt, du wirst weder Teil noch Anfang haben an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht fest.
Dass da etwas offenbar wurde in ihm, dass er all durch diese ganzen äußeren Dinge gegangen ist, ohne dass er eine innerliche Hinwendung zu Christus, dass das möglich ist.
Oder die 10 Jungfrauen. Fünf sind mit reingegangen und fünf sind reingekommen und haben gesagt, ja, lass uns rein. Sie haben ja gesagt. Und Jesus sagt dann mal, es werden viele sein, die da ja gesagt haben, die nicht zu mir gehören.
Ja, das, ich meine, das Bekenntnis, Herr, ist noch nicht ausschlaggebend dafür, dass jemand, es heißt, wenn jemand gläubig ist, dann glaubt er von Herzen und bekennt mit seinem Munde. Die haben vielleicht mit dem Munde bekannt, aber nicht mit dem Herzen geglaubt. Das ist ohne weiteres mit möglich, ohne weiteres möglich daran. Lassen wir es mal so stehen im Moment. Die Aussagen, das war der Stand, den sie hatten. Jetzt kommt das Resultat. Da sehen wir in Kapitel 6, Vers 6, da heißt es, sie kreuzigen sich selbst, den Sohn Gottes, abermals. Sie geben den Sohn Gottes, sie kreuzigen ihn abermals und geben ihn dem Spottpreis oder sie machen ihn zum Spott. In Kapitel 10, Vers 29, da heißt es, sie treten den Sohn Gottes mit Füßen. Das heißt nicht, dass sie ihm Fußtritte geben in dem Sinne, sondern wenn man etwas unter seine Füße tritt, dann ist es etwas, was ich als absolut wertlos achte. Etwas, was ich hinwerfe und drüber laufe. Oder Jesus sagt ja auch, dass wenn das Salz einmal wertlos wird und hat keinen Geschmack mehr, ist es zu nichts mehr nütze, als dass man es in die Gasse schüttet und die Leute zertreten es, weil es eben wertlos geworden ist. Und so behandeln sie Jesus. Sie achten das Blut des Bundes für profan, heißt es hier. Das heißt, das Blut Jesu hat keine andere Bedeutung als irgendein anderes Blut. Es hat also keine besondere heilsbringende Wirkung, sondern es ist wie jedes andere, es ist letzten Endes bedeutungslos. Und sie schmähen oder beschimpfen den Geist der Gnade. Ich denke, dass uns aus diesen Aussagen heraus klar wird, das ist kein Fallen in Sünde. Das ist kein Übermanntwerden von der Leidenschaft oder von meinem Temperament oder sonst etwas, sondern es ist ein bewusstes sich abwenden mit ewigen Folgen. Manche sehen darin zum Beispiel, Petrus hat Jesus 3-mal hintereinander verleugnet. Wenn man das oberflächlich sehen will, das war doch wirklich eine mutwillige Sünde, nicht wahr? Wenn man so will. Ich meine, es war nicht etwas, was ihm einmal passiert ist, auch nicht etwas, was ihm 2-mal rausgerutscht ist, sondern es war 3-mal hintereinander hat er den Herrn verleugnet, ja? Ja, und es wurde ihm noch vorher gesagt, ja, aber er tat Buße und kam zurück. Dagegen Judas verkaufte den Herrn, verriet ihn.
Sagen wir mal, so wie wir es heute sagen mit unseren Worten, der hat Schiss, der hat Angst.
Ja gut, das war vielleicht der Fall, der ja. Ja, das ist noch etwas, Vers 10, Vers 26, das ist ein Vers, wo manche sagen, ja, aber ich habe es doch absichtlich gemacht. Ja, ich habe doch absichtlich gesündigt. Und dann ist für mich keine Rettung mehr da. Es geht, wenn hier, was hier gesagt wird, mutwillig sündigen, ja, das ist einmal, das ist dieses Partizip Präsenz, sagt man da, ja. Das ist die Gegenwartsform, die ständige Gegenwart. Einer, der ständig in dieser Sünde lebt und beharrt. Der verharrt darin. Der wendet sich da auch gar nicht ab. Ich meine, was hier so wichtig ist, ist zu sehen, das ist nicht, diese Verse sind nicht geschrieben für Leute, die sich Sorgen gemacht haben um ihr ewiges Heil, sondern die sind so stumpf geworden, dass sie sich eben nicht mehr darum gekümmert haben. Und es scheint so, dass es gibt auch in der Gemeinde Jesu solche, die vielleicht sich noch irgendwie dazuhalten, aber kein Interesse mehr daran haben. Und gut, ich neige nicht dazu zu sagen, der Schreiber des Hebräerbriefs hat einen Trick benutzt und hat die Leute mal so richtig, ihnen mal richtig Angst machen wollen, aber in der Realität gibt's das gar nicht. Ja? Ich denke nicht, dass wir um der Wahrhaftigkeit des Wortes Gottes das sagen können. Ich habe hier eine Aussage drin und ich wurde gebeten, die etwas zu erklären. Ich habe die kopiert, beziehungsweise ich habe ein Wort ein wenig drin verändert. Das ist von einem Ernst Hoffmann in dem Fundamentum, Zeitschrift ist das gewesen. Da heißt es, Abfall nach Hebräer 6, 6 und 10, 29 ist die völlige Verkehrung, das heißt die völlige Umkehr, jetzt Verkehrung, ins Gegenteil Verkehrung, der in der Bekehrung, in meiner Hinwendung zu Christus, vollzogenen Grundhaltung in ihr absolutes Gegenteil. Alles, was mir früher wichtig war, das Blut Jesu, die Gnade, das Blut des Bundes, der Geist Gottes, all die Dinge, die ich als heilig und als wertvoll, als notwendig für meine Errettung angesehen habe, die verachte ich auf einmal und gehe total gleichgültig oder sogar noch mit Bosheit dagegen an. Ist also, verstehst du, was ich damit aussagen will? Ja? Ich habe in meiner Bekehrung zu Christus, da war mir das wichtig, da war mir, ich meine, die Erleuchtung, das Wort Gottes, die Erkenntnis meiner Sünde, die Vergebung durch das Blut, die Gnade, die Barmherzigkeit, all das waren mir wichtige Dinge. Und wenn der Mensch zu einem Abfall kommt, dann ist ihm das alles schnurzegal. Da will er nichts mehr mit zu tun haben. Und wir sehen von dem her gesehen, es ist nicht, er redet hier nicht von jemandem, der besorgt ist, dass er eventuell etwas getan haben könnte, was Gott ihm nicht vergibt. Jeder, der eine Sorge um seine Seele noch trägt, der fällt nicht unter diese Kategorie, sondern es sind Leute, die nichts damit mehr zu tun haben wollen.
Und auch nicht Ungläubige, die noch gar nicht die Zeit zu der haben.
Genau, ich meine, da muss man sagen, wie ich die jetzt einordne. Ich lasse es einfach mal so stehen, Leute, die erleuchtet wurden, die Gnade geschmeckt haben, teilhaftig des Geistes waren, das Wort Gottes geschmeckt haben, die Kräfte der zukünftigen Welt, die Erkenntnis empfangen haben und die geheiligt wurden. Diese Art Leute, wenn du sagst, die waren nah dran, aber waren nicht drin, gut, ich akzeptiere das. Ich würde sehen, dass sie drin waren, aber das gibt auch ganz große Schwierigkeiten, denn wo kommen wir mit dem ewigen Leben hin, wenn das ewige Leben dann doch nicht ewig ist? Da gibt es auch Schwierigkeiten, ja. Aber ich denke auch gar nicht, dass wir das so formulieren müssen. Wir müssen einfach, ich hoffe, dass das eine hängen bleibt heute Abend. Es gibt Dinge, da ist der Verstand des Johannes Schürer zu klein und da eines Hoffmann oder wie man die ganzen Professoren, die es alle gibt. Wir kriegen das nicht zusammen. Ich möchte nur sagen, für mich, für meinen Teil habe ich angenommen, dass ich sie beide stehen lasse. Ich weiß um die, und das, ich hoffe, dass keiner hier weggeht und sagt, Johannes Schürer lehrt, dass ein Gläubiger verloren geht. Ein Gläubiger geht nicht verloren. Nur wenn es die Möglichkeit gibt, dass sich jemand von dem Fundament so entfernen kann, dass er auch keinen Glauben mehr hat. Wenn er nicht mehr auf dem Fundament baut, solange er auf dem Fundament baut, egal ob das Heu, Stroh und Stoppel sind, das wird der Herr schon aussortieren am Ende. Aber wenn er nicht mehr auf dem Fundament ist, ist es die Möglichkeit, sich von diesem Fundament wegzubewegen. Und nach meinem Studium, meine ich, nach dem Hebräerbrief wäre das möglich. Und da ist die Sorge angebracht, dass man sich nicht in die Gefahr begibt. Und das ist ja dieser Prozess, ihr Lieben. Und da, das hoffe ich, dass das viel eindrücklicher hängen bleibt. Wir wollen nicht am Ziel vorbeitreiben. Wir wollen auf das Wort achten und festhalten. Wir wollen nicht uns verhärten oder im Unglauben Gott entehren, dass wir, dass das Wort an uns eben abprallt, hier reingeht, da rausgeht und wir leben trotzdem so, wie wir wollen. Sondern dass es uns trifft, dass wir in dieser engen Verbindung zu ihm bleiben. Er zwingt uns, ja. Ich meine, ich kann euch keine Patentlösung daran geben. Jeder muss, und es wird wahrscheinlich auch einige Zeit dauern, sich wirklich damit zu beschäftigen, um zu einer voll befriedigenden Antwort zu kommen. Wir haben mehrere Hände. Entschuldigung.
Das war ihr. Ja, also ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass hier im Grunde von Leuten, von Juden die Rede ist, die Christen geworden sind und dann wieder zurück ins Judentum gegangen sind und vielleicht sogar gegen das Christentum dann gearbeitet haben, so ungefähr, ich habe auch mal dazu gehört. Und dann würde auch der Satz einen Sinn ergeben, von wegen, sie haben den Sohn Gottes nochmal gekreuzigt und
ich habe da manches gelesen, was ich nicht hundertprozentig bestätigen kann, ob das wahr ist, dass sie sogar rekonvertierten Juden, die zum Christentum kamen und wieder zurückgingen, dass die gewisse Dinge machen mussten, um Christus öffentlich lächerlich zu machen. Das soll es gegeben haben, aber das kann ich nicht bestätigen, ob das war. Das würde aber in die Kategorien einfallen, ja. Ich glaube, dann war Herr Böhnisch.
So würde ich es sehen, obwohl
es wichtig zu sagen ist, das ist, wie gesagt, nicht eine Sache, die durch ein oder zwei Sünden oder durch eine Fehlentscheidung mal leben kann. Und das ist ein langer Prozess. Und das Überschreiten der Linie, wann das eingeführt wird, das kann ich nicht verstehen. Ich kann niemandem sagen, du bist über die Linie, du bist abgefahren, es lohnt sich nicht mehr, zu dir zu reden. Es geht nicht mehr. Das kann kein Mensch bei irgendjemandem machen.
Es ist ein schleichender Prozess, der dazu kommt, dass ich auf der Position bin, wo ich dann eines Tages mal bin. Und dann will ich nicht mehr. Dann will ich auch gar nicht mehr zurück. In dem Moment, wo mir klar wird, oh, wo bin ich, wie weit bin ich weg und ich suche wieder, ist der Weg wieder offen zurück, überhaupt gar keine Frage. Es geht nicht, ich meine, das ist wichtig, es geht hier nicht um besorgte Christen, die um ihr Heil irgendwie Sorge tragen, dass denen hier irgendwie der Weg verbaut wird. Dass, wie Luther sagt, dass dem bußfertigen Sünder hier der Weg abgeschnitten wird. Darum geht es nicht. Es geht Menschen wach zu rütteln, die in einen Prozess eingetreten sind, wo der sie im Ende dann dorthin bringen würde, wo sie nicht mehr wollen, sondern auf dieser schlimmen Position stehen. Volker.
Ich möchte einmal kurz bei dem anknüpfen, was Heike sagte, dass sie ins Judentum zurückfehlen. Das heißt, wenn Jesus für unsere Sünde gestorben ist, welche Ziege kann ich dann noch opfern, um für meine Sünde etwas zu tun? Da würde ich hier Gott beleidigen. Insofern gibt es kein neues Ende der Gesetzeszeit. Mich würde interessieren, was du unter dem Wort Buße verstehst. Ich denke, so wie ich das Neue Testament gelesen habe, gibt es zwei Arten von Buße. So in der Apostelgeschichte. Auf den Heiden hat Gott eine Buße zum Leben geschenkt. Das ist so viel wie Wiedergeburt jetzt für mich war, der Anfang des Glaubens. Und die kann man tatsächlich nicht erneuern, weil sie immer noch gilt. Oder in der Offenbarung, wo der Gemeinde gesagt wird,
tut Buße,
sonst schmeiße ich euren Leuchter vom Himmel.
Ja.
Was ja Jesus auch getan hat, diese Gemeinde sind ja alle vernichtet worden. Aber da hat er eben mit Buße eine Reinigung gemeint. Weil es aber für den Einzelnen zumindest aussagt, dass er sein ewiges Leben verlieren würde. Also die Frage, was verstehst du von der Buße? Und um noch ein drittes hinzuzufügen, wird noch komplizierter. Im seelsorgerlichen Bereich finde ich nur gut zu sagen, was hier nicht steht. Hier steht nämlich nicht, dass es keine Vergebung gibt. Und die meisten Leute, die diese Stelle lesen, lesen sie so, als ob das Wort schön wäre.
Ah ja.
würde auch in jedem Fall, gut, was hier mit Buße gemeint ist.
Ja, das
wäre Kapitel 6, Vers 6. Kapitel 6, Vers 6. Ob das, ja, ja.
Die Leute, die mit als Kinder schon Glauben haben und 20 Jahre ohne Jesus geheiratet haben und Kinder gekriegt haben, und dann sind sie wieder aufgetaucht.
Mhm.
Und da ist so viel passiert zwischendrin.
Sie haben nicht mehr Jesus neu aufgenommen.
Mhm.
Das hatten sie schon mit 16, denn sie haben praktisch nur den Schritt
abgeladen.
Mhm. Und diese Buße.
Ja, also das ist eine Form der Reinigung zum Beispiel.
Mhm.
Ja, was verstehst du von der Buße?
Ich meine, ich hatte es eigentlich gesehen, diese Erneuerung. Denn, also, weil es ja von einem Wiederkommen zur Buße spricht, ja. Das ist also praktisch eine Wiederholung. Es ist unmöglich, sie wieder zu einem neuen, zu einer neuen Buße, also zu einer neuen Bekehrung sozusagen zu führen.
Ja, aber da könnte man fragen, vielleicht weil die alte noch fehlt.
Ach so, ja, ich meine, gut.
Das ist sehr spannend.
Ja, das ist, glaube ich, die Frage, dass, wie wir das versuchen einzuordnen. Das ist eben, wenn wir sagen, es kann keinen Abfall geben, dann braucht man auch keine Erneuerung mehr. Nicht wahr? Ja?
Ergänzung oder geben oder zu wird in der Ausbildung Stimmwort. Da heißt es, ich bin der gute Hirte. Und niemand kann mich aus meiner Hand reißen, wenn ich es extrem sage. Und ich selber kann es auch nicht.
Ja. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, weder hohes noch tiefes. Ja. Verstehst du, ich hoffe nicht, dass ich aus
in irgendeiner Weise auch den kleinsten Abstrich mache an dem, was die Bibel lehrt über die Heilssicherheit und die Heilsgewissheit. Das ist eine biblische Lehre, die ganz eindeutig von uns bejaht werden muss. Wenn da Aussagen sind, und ich meine, das sind ja nicht die einzigen Aussagen, die von Abfall sprechen, das sind die Aussagen, von die dem Hebräerbrief stehen. Für mich hilft es, wenn ich es so sehen kann, als diese zwei Extreme, oder diese zwei Pole, die absolute Heilssicherheit, aber auf der anderen Seite das, was der Hebräerbrief sagt. Und ich hasse zu sagen, ja, den Abfall oder das Verlorengehen. Das, was der Hebräerbrief eben sagt, kann ich eine ganze Reihe anderer Bibelstellen besser verstehen. Wenn ich zum Beispiel in der Apostel Paulus zum Beispiel sage, dass ich umsonst an euch gearbeitet habe, eine ähnliche Situation, Menschen im Galaterbrief, also auch wieder solche, die von den jüdischen Lehrern durcheinander gebracht worden sind, wo er sagte, ich meine, wenn es sich jetzt nur um Frucht beziehen würde, auf Lohn beziehen würde am Ende, ich meine, würde er dann sagen, ich habe umsonst an euch gearbeitet. Also gibt es manche Dinge, mir verhilft diese Stelle eben, auch andere Bibelstellen besser einzuordnen. Aber das ist, wie gesagt, das kann man nicht über einen Kamm scheren und das kann man auch nicht sagen, so ist es und nicht anders. Ja. Würde ich nicht tun.
Ich würde das Ganze auch gerne mal ein bisschen enttraumatisieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, also, auch als ein Pol vielleicht, ja, der ganzen Wahrheit, ein Teil. Aber enttraumatisieren, das heißt, wenn jemand nicht mehr will, mit Christus zu tun haben,
zwingt Gott ihn in den Himmel.
Dann ist das auch nicht schön für ihn, dann wieder zurückkommen zu müssen oder so. Also Himmel und Hölle haben sich für mich mal in dem Moment ein bisschen entdramatisiert, würde ich mal sagen. Das ist aber jetzt nicht leicht zu erklären, ich sage es einfach mal nur so, ohne dass man darüber diskutieren kann, die ist ja klar da. Durch dieses Beispiel von Sadhu Sundar Sinn, der sich mal so vorgestellt hat, ein Verbrecher, der also sagt, nach dem Tod ist ja unfair, ich hatte nie die Gelegenheit zur Buße, ich habe das nie gehört, das Evangelium und so, und dann haben die Engel gesagt, gut, du kannst jetzt mal kommen in den Himmel. Und dann geht er und kommt dem Licht immer näher Und dann sieht er sein ganzes Leben und es wird dann für ihn so schrecklich und unerträglich, dass er sich in der Hölle viel wohler fühlt, weil er den Himmel ja gar nicht aushält. Das heißt also, in Anführungszeichen, also es ist nur ein Beispiel dafür, es ist ein...
Eine Erzählung.
Ja, es ist nur ein Bild dafür, dass man jetzt vielleicht nicht bis zum Ende an solchen Stellen, also bis auf den Grund... diese solche Stellen ganz, ganz, ganz furchtbar traumatisch sehen. Sondern solche Menschen, die wollen dann eben auch nicht mehr. Also die soll man dann vielleicht auch lassen, oder? Also das, weil es geht ja vielleicht mal darum, dass durch das, was gesagt wurde, plötzlich so, ja, wie können wir denn mit solchen Menschen noch...
Ja.
Diese Menschen werden wahrscheinlich, ich muss aufhören, diese Menschen werden wahrscheinlich nie zu uns in die Seelsorge kommen. Diese Menschen nicht. Die stellen nie die Fragen, wie kann ich nicht. Es wäre der Wert, und wir haben nicht mehr die Zeit, die Stellen, die ich, wie geht der Schreiber des Hebräerbriefs mit seinen Lesern um? Er warnt sie zwar, er spornt sie an, er versichert sie. Ich hoffe, dass ihr nicht das überlesen habt, wo es heißt, schaut mal hier. Obwohl wir aber so reden, ihr Lieben, das ist Kapitel 6, Vers 9, sind wir doch überzeugt, dass es besser mit euch steht und ihr gerettet werdet. Ich hoffe nicht, dass wir das überlesen haben in der anderen Diskussion, ja? Gott ist nicht unrecht, dass er euch vergesse das Werk eurer Liebe und so weiter. Und wir wünschen, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung fest. Das ist nicht ein ängstliches sich anklammern, sondern einfach, wie der Apostel Paulus sagt, ergreifet das ewige Leben. Das sagt er dem Timotheus, der schon längst gläubig war. Ja? Ergreif es, halt es fest, freu dich daran. Oder selbst nach dieser schlimmen Stelle im 10. Kapitel, was sagt er im letzten Vers? Wir sind aber nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele retten. Weil selbst wie er diese scharfen Worte an die Hebräer gerichtet hat, diese scharfen Warnungen, hat er gesagt, ihr Lieben, wir gehören nicht zu denen. Es gab Leute, die dazugehört haben, aber wir gehören nicht zu denen. Und die anderen, die ganzen anderen Stellen, ich hoffe, dass sie dass das nicht das Ende des Hebräerstudiums für sie ist, sondern dass sie durchgehen, zurückgehen, dieses Unterstreichen, lasst uns, diese Aufforderung, lasst uns anreizen zur Liebe, lasst uns zum Thron der Gnade kommen, hinzutreten zu Gott. Eine Abkehr. Da gehen die Meinungen auseinander. Ich habe Freunde, und die ich respektiere, die sagen, dann hat er sich nie wirklich bekehrt und ist nie zu einer Wiedergeburt durchgedrungen. Und ich muss es respektieren. Auf der anderen Seite kann man sagen, nein, der war wirklich echt dabei. Und wenn ich die Aussagen sehe, und er hat sich bewusst, er kam zu dem Punkt durch einen Prozess, wo sie gesagt haben, nein, ich will nicht mehr. Ja. Der Apostel Paulus sagt ja an der einen Stelle, die ich hier noch angegeben habe, 1. Korinther 10, nicht wahr? Da sagt er, dieser Vers mit Stehen und Fallen, ja? Wir kennen den ja. Ja, das ist 10. Augenblick, wir haben ihn gleich. 12 und 13, da heißt es, darum, wer meint, er stehe, mag zusehen, dass er nicht falle. Aber auch da, der Seelsorger ist am Werk. Und da sagt er, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Und der abschließende Vers, den ich noch hier auch noch mit drauf stehen habe, ist dieser wunderbare Vers: Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit.
Und es ist ein köstlicher Bild, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Eben das wünsche ich jedem von uns. Dass, ob wir jetzt die Meinung so vertreten oder so vertreten, aber dass unser Herz fest wird, und das geschieht nur, indem wir in dieser Gnade stehen. Nur.
Keiner wird in den Himmel eingehen, weil er so treu gewesen ist, weil er so viel geleistet hat. Keiner. Sondern nur in der Gnade.
Die Sache ist sehr einfach.
Jetzt kommt das Wort.
Wenn wir wiedergeboren in Jesus sind, sind wir auf einer Schule. Für die Ewigkeit. Und wenn wir in der Ewigkeit sind, werden wir eines Tages genau hören und sehen, wie es ist. Ohne Diskussion.
Darauf freue ich mich.
Das ist nur eine kurze Periode, aber dann die Schwierigkeit auch.
Darauf freuen wir uns. Dann werden die Fragen beantwortet. Dann werden wir wissen, wie das geht, dass 100% und 100% nur 100% sind und nicht 200%. Wir schließen. Ja, der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen, und schaffe in uns, was ihm gefällt, durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Nochmal zur Erinnerung, morgen wird Johannes Schürer ja nicht nur predigen, sondern auch heute Morgen Nachmittag ist Gelegenheit, andere Leute, wenn es regnet, die einzuladen, um Fotos aus Haiti zu gucken.
Yes,
ja. Ja, und dabei gibt es ja auch Kaffee und Kuchen, das haben wir ja nun geregelt, dass das anders gemeint war, mein Versprecher war am Anfang. Und das ist ja auch eine Gelegenheit, ne, dass Leute auf so eine Weise mit unserer Gemeinschaft.